Ist mal.
CDU-Bundesgeschäftsstelle Dörmfang, guten Tag.
Guten Tag, Waldhuber hier. Ich habe mal eine Frage. Druckt die CDU immer noch das Internet aus?
Ja.
Ja, machen Sie noch. Okay, das war's schon.
Ja, alles klar. Tschüss.
Tschüss.
Nummer 281, EU-Urteil. Hallo und herzlich willkommen zum 281. Kompott, den ich am heutigen, naja, ziemlich bewölkten zwischendurch, aber regenfreien Freitag, dem 9. September, ja, 2011 aufgenommen habe. Wir haben jetzt...
It is 12:08.
Jawohl, ja. So, und da hinten steht ein dickes, fettes Shell... Auto, da will ich nicht hingehen. Das ist mir zu laut. So, das Intro nebenbei habe ich aus der NSFW, der vorletzten, ist es glaube ich sogar, nee, letzten NSFW-Sendung von Holgi und Tim geklaut, laut ID3Tech radio-gfm.net. Aber ja, da musste ich einfach mal drüber schmunzeln. Und wenn ich das schon mal gerade tun muss, dann kann man das ja auch unterbringen. Ansonsten gibt es ja aber wieder die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil dich und auch wieder mit Space. Inklusive Meldungen darüber, was beim MPS gewesen ist und wie mein Augenarztbesuch war. Und was ihr euch jetzt hier am Stück anhören könnt, wenn ihr einfach weiterhört, ist dann Teil 3. Die Technikecke, in der ich Fanboy-Meldungen verstaut habe, Digi-Notar, Neues von der Mafia, eine Space-Meldung, Höhendorf und ein Augdate und natürlich mehr. 15 Grad, partly sunniger. Cool, greetings. Die 15 Grad fühlen sich Windschild 16, Kampfrad Level 15 und der Wind macht irgendwas zwischen 9 und 16, nein, 15 km/h aus Richtung Southwest. Irgendwie sowas. Und das eine Motorflugzeug ist ja gerade weg. 15. Ah, so. Da bin ich dann jedenfalls wieder. Gleich, sobald ich es schaffe, da reinzugehen. Genau. So, mit dem entspannten Teil des Abends geht los mit Fanboy-Meldungen. Da gab es erstmal die SF-Polizei. Nämlich hatte ich ja letzte Woche im Podcast, letzte Woche, also 82, dass ein angebliches iPhone 5 Prototypenmodell abhanden gekommen sein soll. Mal wieder in der Bar, kommt ein iPhone in der Bar. Und da ist auch noch der Witz gewesen, dass dann irgendwie angebliche Polizisten bei einer Person aufgetaucht sein sollen, bei der das Gerät gewesen sein soll. Und lauter Tüte gemacht haben sollen. Ja, wo ist es denn? Ich höre es die ganze Zeit, aber ich sehe nichts. Toll. Laut sein kann er. Jedenfalls stellt sich raus, dass dann die... Es nervt. Krankenwagen ist es übrigens. Stellt sich raus, dass die San Francisco-Polizei auf offizielle Nachfrage erst gesagt hat, nö, also wir wissen nichts von irgendeinem Fall von einem vermissten iPhone. Bö? Was dann die Frage aufwirft, wie denn es kommt, dass da angebliche Polizisten da was durchsucht haben sollen. Oder waren das Apples Leute, die sicherlich Polizisten ausgegeben haben? Und genau. San Francisco's Police Department says it has no record of an investigation. SF Weekly reported on Friday. Und dann heißt das hoch und wirft halt irgendwie die Frage auf, was zum Piep denn da abgegangen ist. Stückchen später hieß es dann aber doch Izai, weil nämlich, ja, da wären Polizisten ohne Uniform mit hingegangen und wären aber nicht in die Wohnung reingegangen. Auch das klingt irgendwie noch so ein bisschen komisch, aber Gut, in der Wohnung soll das Gerät dann ja auch nicht angefunden worden sein. Inzwischen sind nebenbei noch mehr Leute auf den Trichter gekommen, dass die Tatsache, dass es nirgendwo wieder aufgetaucht ist, insbesondere nicht bei Gizmodo oder ähnlichen Pfeifen, vielleicht irgendwie sich so interpretieren lassen könnte, dass es dann vielleicht doch irgendwie so ein klitzekleines bisschen überhaupt nicht erkennbar ist von außen, weil es nämlich irgendwie von außen aussieht wie ein iPhone 4. Na, das ist... war ja so letzte Woche meine Idee, warum denn da eigentlich irgendwie noch niemand auf den Trichter gekommen ist, dass, wenn es nirgendwo wieder auftaucht und nicht irgendwo uns Exklusivbilder verkauft werden, es vielleicht einfach mal genau so aussieht wie ein schon existierendes Gerät, was die Vermutung erstmal nahelegt, dass es aussieht wie ein iPhone 4. Es könnte natürlich auch aussehen wie ein 3G oder 3GS oder wie ein Classic iPhone, aber die Wahrscheinlichkeiten sind dann doch eher gering. So, jetzt sind ja nochmal wieder irgendwo Hüllen aufgetaucht, die dann darauf hindeuten, dass da was völlig anders aussehendes rauskommen könnte. Was irgendwie verdächtig aussieht wie ein Touch-iPod. Also ich meine, meine erste Vermutung wäre, vielleicht ist es ein Touch-iPod. Aber ja, also jedenfalls die Polizei hat dann da jetzt doch irgendwie einen Bericht, aber die Officers, die wären da nicht in das Haus reingegangen. So, dann gab es die T-Präservierung, die bei iPhone-Block Samstag aufgeschlagen ist. Und hey, ich habe Samstagabend schließlich mich durch den Feedreader durchgefressen. Das waren über 1000 Einträge. Und zwar so frei nach dem Motto, wenn man jetzt bei Telekom aufschlägt und sagt, ich würde gerne ein neues iPhone kaufen und die einem dann ein iPhone 4 anbieten wollen. Und man dann aber sagt, nein, nein, ich würde gerne ein neues iPhone kaufen, dann kann man irgendwie ein Premieren-Ticket-Dingsbums kriegen. Gab es da wohl irgendwie die interne Anweisung, die dann irgendwie in die Öffentlichkeit gelangt ist und blub. Was dann irgendwie von den Medien breitgelatscht wurde als, ja, bei Telekom kann man schon das nächste iPhone vorbestellen. Und das noch bevor Apple irgendwas announced hat. Was ist mir dann gestern aufgefallen, der Dalrymple hatte zumindest mit einer Aussage schon mal recht, als er nämlich kategorisch geleugnet hat, dass am 7. September ein Apple-Event stattfinden würde. Weil der 7. September war und es hat definitiv am 7. September kein Apple-Event stattgefunden. Von daher hatte er dann nicht mal Unrecht. Aber ja, und also da kann man dann irgendwie sich ein mögliches zukünftiges iPhone vorbestellen. Was aber eben noch nicht announced ist. Auch am Samstag gab es dann ein Galaxy 7,7 Verbot. Da ist nämlich auf der internationalen Funkausstellung IFA hat Apple irgendwie erwirkt, dass auch das 7,7 Zoll Berührpad, nee, ist ja gar kein Berührpad, Galaxy Tab da nicht ausgestellt werden dürfe, beziehungsweise in Deutschland auf gar keinen Fall verkauft werden dürfe. Da ist dann irgendwie der Zoll eingewandert und hat alles, was an Geräten da rumlag, mitgenommen. Beziehungsweise jetzt dürfen da nur noch Ausstellungsgeräte mit nicht in Deutschland zum Verkauf ausgestellt werden. Irgendwie so. Ich meine, die ganze Geschichte wird langsam absurd, aber sie sind immerhin konsequent. 21. Dann gibt es ein i5-Baugerücht, das nämlich die Manufacturing-Partners angeblich schon damit begonnen hätten, iPhone 5 zu basteln und auch zusammenzusetzen. Aber verpackt würden sie noch nicht, weil das iOS 5 ja noch nicht fertig sei. Ja, ich meine, also es fällt alles erstmal in die Kategorie Blob. Ja, also ob die da jetzt schon irgendwas bauen und ob da schon irgendwo in großen Stückzahlen das von Förderbändern runterpurzelt, das sind alles Gerüchte. Also man merkt ganz deutlich, dass irgendwie den Gerüchterstattern da arg langweilig sein muss. Ich meine, ja, der August war ja auch ein total langweiliger Monat. Ist ja überhaupt nichts passiert. Ja. So, dann hat die Firma iCloud Communications LLC of Arizona, die sich gemeldet hatte bei Apple, weil iCloud heißen wir doch schon und ihr dürft doch euer Produkt nicht so nennen, die benennt sich jetzt um. Ich vermute mal, dass da eine nicht unwesentliche Summe Geld auf einem Tisch gelegen hatte, die dann hinterher den Besitzer gewechselt hatte. Hust, hust. Na, also dass Apple da irgendwie ein Produkt umbenennen würde, ist ja auch irgendwie noch nicht passiert. Im Zweifelsfall kaufen sie sich die Namensrechte. Und die können Angebote machen, die gut genug sind, dass wer auch immer da vorher Namensrechte hatte und die jetzt verletzt gesehen hat, dann hinterher nicht mehr das dringende Bedürfnis hat, drauf zu bestehen. Na, so frei nach dem Motto, naja, du kannst das Geld hier nehmen oder du kannst versuchen, uns von dem Namen abzubringen. Wir empfehlen dir, nimm das Geld, weil uns von dem Namen abzubringen, das könnte teuer werden. Also die Firma benennt sich jetzt jedenfalls dann um. Habe ich mir gestern reingeklebt. Am Samstag habe ich mir dann Wixra-Lok, ich finde den Namen immer noch putzig, den LHC-Squeeze rausgeklaut. Das nämlich ist nochmal eine Kollisionsratensteigerung gibt, jetzt nach dem Technical Stop, der da letzte Woche war. Nämlich indem sie statt auf, was waren es, 1,5 Meter Beta-Sternchen auf 1 Meter Beta-Sternchen runtersqueezen. Das fragt mich aber nicht genau, was ein Squeeze ist. Soweit ich das verstanden habe, drücken sie da irgendwie mit Optikmitteln die Protonenströme so, dass die dass sie einen Meter vom Experiment entfernt sich quasi fast schon treffen, irgendwie so. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Aber ja, also da haben sie jedenfalls nochmal eine Runde Verbesserungen ausprobiert. Haben dann auch die ganze Woche gebraucht, bis sie dann wieder Physics bauen konnten. Gestern irgendwann haben sie dann den ersten Physics-Lauf durchgezogen. Und jetzt heute Nacht haben sie es dann wieder versucht mit 1380 Bunches. Da ist ihnen dann allerdings irgendwie Sektor 4-5 um die Ohren geflogen. Plopp. Und jetzt sind sie gerade irgendwie wieder beim Versuchen gewesen. Und vorhin gab es die Meldung, dass sie nicht injecten konnten, weil das LBDS-System Probleme gemacht hat. Das LHC Beam Dump System. Aber ja, also genau, da basteln sie noch dran. Und das ist alles Versuche, um noch mehr Kollisionshäufigkeiten zu kriegen, um eben schlicht und ergreifend noch mehr Kollisionen zu kriegen, noch mehr Kollisionen messen zu können und mit Unmengen an Daten gegen so Probleme wie gibt's den Onkel Higgs gucken zu können. Und dann eben definitive Aussagen möglichst noch bis zum Jahresende zu finden. Beziehungsweise der Protonenlauf, der ist jetzt gerade durch seinen letzten Technical Stop. Also jetzt geht's ja bis, lasst mich lügen, Ende Oktober, glaube ich, irgendwie am Stück durch. Irgendwie so. Und Anfang November müsste dann ja wieder Umstieg auf die Ionen sein. Aber ja. So, dann gab es eine exklusive Exklusivmeldung bei TechCrunch, dass nämlich MG Siegler, Fanboy, seine Finger an ein Amazon-Tablettengerät mit dem Namen Kindle tun durfte, wo irgendwie als Basis ein Android-Version 2.2 war es, glaube ich, drunter steckt. Und aber von außen überhaupt kein Android erkennbar wäre und tralali und tralala. So bummelig 7 Zoll soll es groß sein, Multitouch haben, Full-Color Backlit Screen, Android and a 250 Price Tag. Oder anders ausgerückt, da gibt es schon ein ähnliches Gerät, nennt sich Nook Color. Und ja, alleine die Tatsache, dass es das wohl tatsächlich gibt, man das da tatsächlich in seinen Fingern halten konnte und auch damit rumspielen konnte, nur Fotos durfte er keine machen oder veröffentlichen. Also jedenfalls Fotos gibt's keine. Aber er hat dann jedenfalls drüber geschrieben und er hatte das schon mal in seinen Fingern und ist ganz großartig und tralali. So, weil Amazon hat ja inzwischen alles bis auf ein Betriebssystem zusammen und als Betriebssystem kann man ja einfach das ach so offene Android nehmen. Ja, und zwar eine alte Version, um dann nämlich möglichst überhaupt gar nicht mit Google reden zu müssen. So, weil mit Google reden will Amazon wohl nicht. Müssen sie ja eigentlich auch nicht. So, dann habe ich mir am Samstag hier reingeklebt. Gab es den HTC-Schnürf. HTC hat nämlich Klagen bekommen, weil ein neues Androiden-Software-Update, was die bekommen haben, das enthält Tweaks that cause the OS to lock users' behavior. Da schnüffeln dann plötzlich Androiden-Geräte die Benutzer aus. Komisch, hätte Apple das gemacht, wäre der Aufschrei lauter gewesen, aber gut. Is discovered by infected ROM for a member TrevE, Carrier IQ and four other processes in Android 2.3.4 purportedly gather usage statistics and transmit them in the background. Also es gibt da irgendwie Prozesse, die Benutzerstatistiken sammeln und die im Hintergrund in Richtung HTC verschicken. Was einigen Benutzern schlichtweg nicht recht ist, denn sowas. Und HTC hat dann BGR gegenüber bestätigt, also bei Genius Report bestätigt, dass es diese Funktionen gibt und dass die aber alle an Opt-in-Services geknüpft wären. Und die würden noch nicht spitzeln und tralali. So, wirft dann irgendwie die Frage auf, what the beep? Motorflugzeug, ich habe in Teil 1 und 2 trotzdem keine. Und da hinten, hüpf, 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 ist ein Eichhörnchen unterwegs. Hüpf, hüpf. Aber ja, So, habe ich mir am Samstag reingeklickt. Auch am Samstag gab es dann den Face-Like, weil Facebook hatte nämlich einen Like-Button gebaut, der zwei Klicks braucht. Nämlich einen Klick, um den eigentlichen Facebook-Quark zu aktivieren. Und einen zweiten Klick, der dann erst das Like auslöst. In der dumpfen Hoffnung, naja, also dann haben wir ja diese Datenschubs-Debatten-Dingsbums erledigt. Weil es werden schlicht und ergreifend erst dann Daten transferiert in Richtung Facebook, wenn man da drauf geklickt hat. War dann erste Reaktion von Facebook, nein, das geht so nicht. Wie, das geht so nicht? Ja, das geht so nicht. Und zwar stellte sich dann erst irgendwie ein Stückchen später raus, weil die Facebook-Leute wohl irgendwie nicht reden können, dass es ihnen darum ging, der Button sah zu sehr nach ihrem Like-Button aus. Und das dürfe man nicht. So, und dann hat Heise sich hingesetzt, hat da irgendwie ein anderes Bildchen hingeklebt, was dann nicht mehr so sehr nach dem Like-Button aussah. Und ja, jetzt hat Facebook zwar weiter gegrummelt, dass sie das nicht lustig finden, aber sie können da zumindest nicht damit argumentieren, ja, aber das geht nicht, weil hier hinzeig. So, offizielle Reaktion von Weichei und Co. war dann aber auch, nee, das geht so nicht, weil die Daten, wenn man da draufklickt, die werden ja trotzdem noch in die USA übertragen. Wenn man das irgendwie konsequent zu Ende denkt, dann darf man überhaupt keine Webseiten aus USA mehr irgendwo einbinden, keine Daten mehr irgendwo einbinden, keine YouTube-Videos mehr einbinden, keine Bilder mehr einbinden, also Google Maps, YouTube und Co. sind dann auch alle ganz böse. Und ich meine, hallo, irgendwo hört es wieder auf. Sehr geehrter Datenschutzbeauftragter Herr Weichei, schaffen Sie Ihren fetten Arsch mal zu diversen Telefonie- und Festnetzprovidern und finden mal heraus, ob Sie die verdachtsunabhängige Vorratsdatenspeicherung immer noch betreiben, siehe Teil 1. Bevor Sie sich darum nicht gekümmert haben, halten Sie gefälligst Ihre Kackfüße still und regen sich nicht künstlich über die Datenkrake Facebook auf, weil das Facebook eine Datenkrake ist, ist allgemein bekannt. Ja, und übrigens hatte dann auch noch jemand sich mal den Spaß gemacht, sich mal mit den Real-Name-Policies von anderen Netzwerken zu befassen und festgestellt, naja, also Google Plus sind da nicht die einzigen, die nach einem echten Namen verlangen. Also irgendwie alle anderen Netze verlangen nach einem echten Namen. Die einzigen, die das nicht explizit tun, das ist irgendwie Yappi. Never heard of. Ja, oder anders ausgedrückt, ups. Aber hey. Ja, also mal ganz davon abgesehen, dass der Weichei, also okay, der Weichei ist bei mir eh schon unten durch, aber der macht sich ja jetzt auch noch lächerlich. Wenn er dann auch noch verkündet, nee, das geht aber immer noch nicht, weil das überträgt ja immer noch Daten an Facebook. Ja, das ist der Sinn von der ganzen Funktion. Dass man in Facebook dokumentiert, dass man diese Seite toll findet. Das ist der Sinn des Like-Buttons, Herr Weichei. Aber so, dann gibt's eine Fesulierung. Facebook geht nämlich nach jahrelanger Kritik an seiner Datenschutzpolitik auf die deutschen Behörden zu. Das weltgrößte Online-Netzwerk erklärte sich erstmals bereit an eine Selbstregulierung der Branche zum Schutz der Nutzer teilzunehmen, wie das Bundesterrorministerium nach Gesprächen mit Facebook mitteilte. Man werde seine Erfahrungen gerne in die Entwicklung, bla, Fasel, bla, bla. Ist mir gestern dann noch in die Finger gefallen und warf dann irgendwie die Frage auf, warum unser Terrorminister sich da jetzt auch noch irgendwie künstlich einmischt. Also ich meine, irgendwo hört es dann auch ganz bald mal wieder auf. Ja, so, dann ging die DigiNotar-Geschichte weiter. DigiNotar, ne, das war ja die Certification Authority, die damit erwischt wurde, dass sie für sternchen.google.com und diverse andere Seiten Zertifikate rausgelassen hatte. Offizielle Begründung von denen war ja, wir sind gehackt worden. Wir haben dann auch untersuchen lassen, haben alle bis auf ein Zertifikat auch gefunden. Ups, dass wir beim Untersuchen lassen das eine Zertifikat nicht gefunden haben, sorgt jetzt nicht dafür, dass wir irgendwie feststellen, dass wir Scheiße gebaut haben. Nein, ganz im Gegenteil. Und ja, jetzt hat also der holländische Innenminister eine Pressekonferenz anberaumt. Inhalt, die holländische Regierung schmeißt DigiNotar raus. Sie sind zu dem Schluss gekommen, dass die gesamte Infrastruktur nicht vertrauenswürdig ist und sie die sie DigiNotar für die Regierungsfunktionen haben machen lassen. Schrubfefe da. Und wenn man jetzt auf Regierungsseiten mit seiner Bürger-ID Dinge zu tun versucht, kriegt man eine fette Warnung, dass die Integrität der Seiten nicht gewährleistet werden kann. Der Hammer an der ganzen Geschichte ist, DigiNotar has been reportedly aware of the problem since June 19, but they did not report it to the authorities. Seit 19. Juni wissen die Pfeifen, dass sie gehackt wurden und dass sie da ein Problem haben, haben aber ihren fetten Hintern nicht in die Höhe gekriegt, irgendwie mal mitzuteilen, dass sie da übrigens ein Problem haben. Ups. Das ist natürlich der Todesstoß für eine Firma, deren Geschäftsmodell auf Vertrauen fußt. Über Eck erfahre ich gerade von ein paar Holländern, dass deren Zertifikate auch zur Absicherung der Lawful Interception-Schnittstellen benutzt wurden. Also zum Beschnüffeln der Bürger. Ich denke mal, dass das den Ausschlag gegeben haben wird. Das ist ja seit vielen Jahren eine Warnung aus dem CCC bezüglich Lawful Intercept-Schnittstellen, dass man da nicht ausschließen kann, dass sich jemand unbefugten Zugang verschafft. Ja, also die Google-Com-Zertifikate sind ja ziemlich definitiv im Iran eingesetzt worden. Ups, das geht ja mal gar nicht. Ja, und ja, also die sind da, am Samstag habe ich mir das bei Fefe geklaut, hat die Regierung gesagt, okay, vergesst das. So, dann waren es übrigens 531 Zertifälsche, hat der Heise-Ticker berichtet, bei dem Angriff auf die Zertifizierungsstelle DigiNotar im Juli wurden mehr als doppelt so viele Zertifikate ausgestellt wie bisher angenommen. Die niederländische Regierung hat den Entwicklern des Tor-Projekts eine Liste mit 531 Zertifikaten ausgehändigt, in der sich auch die Domains zahlreicher Geheimdienste wiederfinden. Die Angreifer konnten jeweils mehrere Zertifikate für www.sis.gov.uk, MI6, www.cia.gov und www.mossad.gov.il ausstellen. Auch für diverse Microsoft-Domains wurden missbräuchlich Zertifikate ausgestellt, darunter Microsoft.com, Windows-Update.com, Login-Live.com, Skype.com. Weitere prominente Opfer sind Facebook.com, Twitter.com, AOL.com, Android.com und SecureLogMeIn.com. Zudem haben die Angreifer die Wildcard-Zertifikate stern.stern.org und stern.stern.com ausgestellt, die jedoch von keinem Browser akzeptiert werden durften. Zur Ausstellung beliebiger weiterer Zertifikate wurden offenbar diverse Intermediate-Zertifikate gedacht. Die Aufnahmen wie Ford, RootCA, Equifax, RootCA und VeriSign RootCA ausgestellt worden sind. Mit der Liste wird ein Bericht von vergangener Woche bestätigt, laut dem die Angreifer auch für Google.com, WordPress.com, Addons Mozilla.org, Login-Yahoo.com und Torprojekt.org Zertifikate ausstellen konnten. Der Gesamtumfang überrascht. Bislang ging man aufgrund von Änderungen im Quellcode von Google Chrome lediglich von 247 falschen Zertifikaten aus. Auch das wirft ja schon ein paar Fragen auf, warum zum Fick man denn eigentlich aus Source-Code-Änderungen in irgendeinem Browser erraten muss, was denn bei einer Zertifikationsstelle da schiefgegangen ist. Aber hey. Damit handelt es sich um den bislang schwerwiegendsten Einbruch bei einer Certificate Authority, CA. Unklar ist derzeit, wer hinter dem Angriff steckt und wie viele der Zertifikate für die Überwachung von Internetnutzern genutzt wurden. Zumindest mit Google-Zertifikat wurden im Iran bereits aktiv Gmail-Nutzer ausspioniert. Und dann hat sich auch noch rausgestellt, ich weiß nicht, ob sie den dann erwischt haben, aber jedenfalls soll das dieselbe Person gewesen sein, die vor Ewigkeiten mal bei Komodo ein paar Zertifikate sich hat basteln lassen. Und er hat dann sich auch noch damit gebrüstet, dass er auch gleich noch irgendwie vier andere CAs hatte. So, einer hat er dann wohl auch namentlich benannt, die hat dann gleich mal ihren Dienst komplett eingestellt und gesagt, okay, also sieht danach aus, dass wir wohl irgendwie gehackt wurden. Jetzt wollen wir erstmal ganz intensiv Tiefen untersuchen, ob das denn sein kann. Und bis wir nicht rausgefunden haben, was und wie und wo schiefgegangen ist, werden wir hier mal gar keine Zertifikate mehr rauslassen. Was ja dann die einzig konsequente Reaktion ist, die man eigentlich machen kann. Also beziehungsweise man könnte dann noch sämtliche Zertifikate, die man mal rausgelassen hat, wieder revoken, aber das wäre ein bisschen weit geschossen. Na, aber ja. So war dann am Montag die Meldung. Dann hat die niederländische Regierung, der Staat, die vom DigiNotar betriebene PKI-P-Klo-Wahrheit, Kiki-O-Wahrheit? Ach egal, übernommen. Und da wurden nämlich auch Teile von kompromittiert. Und aufgrund des Vertrauensverlusts gegenüber DigiNotar und um einen weiteren Missbrauch zu verhindern, habe die niederländische Regierung die Kontrolle über DigiNotar übernommen. Die Regierung gibt selbst Zertifikate für verschiedene Zwecke heraus und unterzeichnet sie mit Staat der Niederlanden. Dazu nutzt sie Systeme, die bei DigiNotar betrieben werden. Und wirft dann die Frage auf, wie viele von denen dann missbraucht wurden. Inzwischen ist ja auch rausgekommen, dass irgendwie ein Loch in irgendeinem administrativen System man tatsächlich an die Zertifizierungsrechner rankommen konnte oder anders ausgedrückt, ups, die haben ihre Sicherheit intern nicht gut genug betrieben. Die Systeme waren nicht weit genug voneinander isoliert. Man konnte also über ein Loch irgendwo im administrativen System plötzlich auf die Hochsicherheitssysteme drauf und ups, das gehört doch so nicht. So, habe ich mir am Montag rausgeklebt. Ja, also die Geschichte geht auch nochmal weiter und die ist groß genug, dass sie dann auch in den Jahresrückblick noch rein nominiert wird. Nachdem ich allerdings den Teil 2 schon in der Tasche habe, steht das eher für Teil 3 auf dem Zettel. Aber ja, so, dann gibt's Mafia-Meldungen. Blub-Abs. Kulturstaatsminister Bernd Blub-Neumann will die Abs der öffentlich-rechtlichen Sender gegebenenfalls begrenzen. Zur Eröffnung der Medienwoche Berlin-Brandenburg auf der internationalen Funkausstellung IFA kündigte der CSU-Zensurpolitiker eine kritische Überprüfung der Smart-Pona-Anwendungen von Arde und ZDF an. Die Angebote müssen sich im Kern des öffentlich-rechtlichen Auftrags bewegen, betonte Neumann. Dieser müsse gegebenenfalls reformiert werden, weil es kann doch nicht sein, dass Verlage ihren Scheiß nicht verkaufen können, weil es öffentlich-rechtliche gibt. Was mir nur einfällt, der Blubmann, der geht mir sowas von auf den Keks, der Neumann, kann den mal irgendwie jemand beiseite schieben. Also der sondert mal wieder Scheiße ab, zu gut Deutsch. So, dann nehme ich auch nicht die ganze Meldung von mit. Dann hat die ZDF, das ZDF am Montag eine Mediathek-Anwendung rausgelassen, was eigentlich nichts anderes ist als eine App, wo man auf einem i-Gerät, angeblich soll es auch für Android geben, das habe ich nicht überprüft, wo man auf einem i-Gerät sich dann jedenfalls die Mediathek vom ZDF angucken kann und da auch irgendwelche Videos von. So, und da gab es dann nämlich Lob von den Verlegern. DZV-Präsident Dietmar Wolf sagte nun, die ZDF ab, konzentriere sich auf bewegte Bilder mit einigen knappen Texten. Und das findet er nämlich großartig, weil das machen ja Zeitungen nicht. Ja, hallo? Na, ich meine, der Punkt, wenn es dann plötzlich Lob von Verlegern gibt, das wäre der Punkt, wo ich mir Gedanken drüber machen würde, ob ich gerade was falsch mache. Aber weil also es ist einfach nur die Mediathek. Die Mediathek, dass man die eben auch sich mobil angucken kann. Beziehungsweise Filme aus selbiger. Na, weil da kriegt man dann halt schlicht und ergreifend nur die Sendungen, die ohnehin schon gesendet wurden. Oder kann gegebenenfalls sich eine Sendung live angucken. Und dass die Verleger darüber begeistert sind, ja gut, wirklich überraschend ist es nicht. So, gestern gab es dann noch eine EU-Urheberrecht-Meldung, nämlich wer sich gedacht hat, hey, die letzte Urheberrechtsverlängerung liegt erstaunlich lange zurück, demnächst müssten die ersten Werke in das Allgemeingut übergeben. Für den hat Captain Obvious eine kurze Sommerbotschaft. Das Musiker-Urheberrecht wurde von 50 auf 70 Jahre verlängert. Die Sorge war also völlig unbegründet. Ja, also die Begründung dafür würde mir ja dann auch mal irgendwie fehlen, weil, also wer vor 50 Jahren Musik geurhebt hat, der hat die ja nicht geurhebt, weil er dann die Hoffnung hatte, diesen in diesem Sommer jetzt auf 70 Jahre seinen Schutz verlängern zu bekommen, sondern die hat er geurhebt, weil er das wollte zu der Zeit. Ja, also das fördert überhaupt gar nichts. Was es eher fördert, ist ganz im Gegenteil, dass jetzt irgendwie Musiker sich hinsetzen, neues Zeug machen, außer den alten Sachen. Remixes zum Beispiel. Weil geht ja nicht wegen, weil ist ja verlängert, nicht? Da gab es auch jetzt irgendwie einen Vorschlag, dass man doch einfach mal hingehen könnte und sagen könnte, okay, also wir trennen die Verwertungs- und die Persönlichkeitsrechte, also das Urheberdingensrecht und das Urheberpersönlichkeitsrecht und sorgen dafür, dass eben Geld damit machen exklusiv weniger lange gilt, als das irgendwie der Urheber selber bestimmen kann, wer denn nun Geld machen darf. Na, bloß das wird den Verlagen wieder nicht gefallen, weil die Verlage wollen ja, wenn die ihre komischen Total-Buyout-Verträge haben, von jetzt bis unendlich minus einen Tag sämtliche Rechte halten. Ja, all rights reserved halt. So. Dann gibt es eine Space-Meldung, nämlich es könnte sein, dass die Russen Anfang November wieder eine Soyuz-Kapsel fertig haben könnten für die ISS. Schrub da The Flame Trench. Das war Florida Today, genau. So, und also es sieht im Moment danach aus, dass es sein könnte, dass sie dann da wieder eine Soyuz zur ISS schicken könnten. Und Anfang November wäre eben noch innerhalb der Phase, wo da oben noch drei Leute sind. Oder anders ausgedrückt, es würde verhindern, wenn sie die rechtzeitig hochschicken, dass die da oben alles zusammenpacken müssen und die ISS komplett unbesetzt lassen müssten. So, jetzt ist mir eben auch schon bei D-Radio Wissensnachrichten über den Weg gelaufen, dass jetzt eine Ursache gefunden wurde für den Soyuz-Absturz. Von daher habe ich immer noch die Hoffnung, dass es da tatsächlich passen könnte. Aber die Meldung habe ich schon für nächste Woche ins Outline reingeschrieben. Nicht für diese Woche. So, von daher, ja, warten wir mal ab. Dann gibt es ein Andrup-Date. Ich war heise gefunden. Google hat mit der Auslieferung der Version 2.3.6 des Betriebssystems Android begonnen. Das Update wird schubweise für das Samsung Smartphone Nexus S bereitgestellt. Unter anderem im Google-Forum beschweren sich Besitzer des Gerätes darüber, dass die Tethering-Funktion nach der Aktualisierung deaktiviert ist. Mit ihr können andere Geräte über die Internetverbindung des Nexus S online gehen. Ob es sich hierbei um einen Bug oder Absicht handelt, ist noch unklar. Google hat sich bislang nicht dazu geäußert. Eine einfache Möglichkeit, die Sperre zu umgeben, hat das XDA Developer Forum vorgestellt. Einige Mobilanbieter verbieten die Nutzung von Tethering, blablabla. Also die Frage, die das aufwirft, ist, wozu ist das Update eigentlich gut? Einfach nur Tethering deaktivieren ist ja nur irgendwie ziemlich schwach. Ne, weil, was habe ich davon, wenn ich ein Update kriege, was mir dann Fähigkeiten wegnimmt, die mein Gerät bisher hatte? Also ich meine, okay, ich habe kein Gerät, wo ein 236 draufpassen würde. Aber ich würde jetzt auch nicht so spontan in ein Androiden-Telefon investieren wollen. Also nicht ohne, dass mir da einige Funktionen dann auch mal gesichert bleiben. Aber ja. So, dann gab es am Mittwoch die Meldung, dass die Yahoo-Chefin, Yahoo-CEO Carol Bartz, gefeuert wurde und CFO Tim Moser neuer Interims-CEO wäre. Und zwar gibt es da irgendwie eine Mail an alle Yahoo-Leute, so von wegen, ja, sie wäre gerade übers Telefon gefeuert worden.
I'm very sad to tell you that I've just been fired over the phone by Yahoo's chairman of the board. It has been my pleasure to work with all of you and I wish you only the best going forward. Carol.
Was da nicht überall drin steht, ist die Signatur, die da noch an der Mail dran klebt. Sent from my iPad.
Ja, oder anders ausgedrückt, Yahoo ist dann ein bisschen kopflos.
Yahoo, das nur noch mal zur Erinnerung, ist die Firma, die früher mal Suchen betrieben hat. Wo sie sich dann unter dem Jerry Yang, war es glaube ich, Microsoft an den Hals geschmissen haben, das Suchgeschäft komplett eingestellt haben und jetzt nämlich nur noch Microsoft-Suche verwenden. Und ansonsten auch irgendwie arg danach aussehen, als wäre das so die Firma, wo Firmen hingehen, um zu sterben. Flickr zum Beispiel. Ja gut, Flickr lebt noch, aber so vieles von dem von Yahoo nicht mehr übrig, vieles von Flickr nicht mehr übrig. Wenn die so weitermachen, dann geht da demnächst irgendwann das Licht aus. So, genau, dann kommen wir nämlich auch schon wieder in der Nähe vom Ende meines Outlines an. Was nämlich heißt, ich habe mir hier noch extra reingeklebt, damit ich es nicht vergesse. Öhendorf, letztes Wochenende, MPS Öhendorf, Sternchen da hinten, Sternchen. War ja auch der Grund, weswegen ich nicht im Park rumwuseln konnte letzte Woche. Und der Grund, warum ich so gesteigerten Wert drauf gelegt habe, richtig gute Musik im Intro und im Outro zu verstecken. Und ja, war also letztes Wochenende. Und es war unerwartet warm am Samstag. Das hatte sowas von Sommer. Das war, wer war denn das? Irene. Das ehemalige Hurrikangebiet hat ja heiße Luft hingeschafft. Also will heißen, es war wirklich richtig böse sommerlich. Da war ich unheimlich froh drüber, in meiner Mobiltasche noch eine Packung 50, Lichtschutzfaktor 50 Sonnenmilch versteckt zu haben. Weil dann konnte ich wenigstens meine Jacke im Rucksack verstauen und dann unbejagt rumlaufen. Was mir nicht so gefallen hat am Samstag, dass Samo meine zwei Lieblingstitel dieses Jahr überhaupt nicht gebracht hat. Also weder den Spielmannsschwur noch Prometheus. So, dass ich mich jetzt hingesetzt habe und administrativ eine Aufnahme aus Hohenwestedt, müsste das gewesen sein, zur 2011er, zum 2011er Spielmannsschwur nominiert habe. Da hatte ich ja immer noch insgeheim drauf gehofft, dass ich da nochmal irgendwie was Hübsches kriegen würde mit einem ordentlichen Outro. Aber gut, wenn sie ihn gar nicht spielen, kriege ich den auch nicht. Am Sonntag war es dann, ursprünglich hieß es, drohte am Sonntag, dass ein ganz großes, böses Regen- und Gewittergebiet kommen würde. So, was von dem großen, bösen Regen- und Gewittergebiet dann am Ende wirklich kam, war, dass es anfangs bei Marktöffnung um 11 mal ein bisschen geregnet hat und danach war es dann relativ ruhig. Weil, das konnte man spannenderweise auf dem Regenradar immer wieder verfolgen, Regenwolken kamen zwar oder Regengebiete kamen zwar an, haben sich aber dann, bevor sie da hinten die Gegend erreicht haben, in Wohlgefallen aufgelöst. Will heißen, es hat den Tag über nicht ernsthaft geregnet. Soll dann irgendwie abends immer mal richtig geregnet haben, aber oh Gott, das ist abends gewesen, da war ich ja dann eh schon wieder weg. So, und am Sonntag habe ich dann auch endlich mal wieder von den Schotten Apia Rockia einfangen können. Das haben sie in Barenfeld nicht ein einziges Mal gespielt, zumindest nicht, dass ich es mitgekriegt hätte. Am Sonntag habe ich das dann auch nochmal wieder einfangen können. Auch das nicht schlecht, gibt's Schlimmeres. Und ja, dann hatte ich auch noch Spaß mit den Schwaben, die da in schicken Verkaufsstand hatten. Konnte man sich gut unterhalten mit denen. Ja. So, was es nicht gab, das ganze Jahr übrigens nicht gab, keine einzige MPS-Veranstaltung hatte meinen Lieblingsfleischbräter zu Besuch. Also in Barenfeld bin ich mir 100.000%ig sicher, weil da ist das Gelände klein genug gewesen, dass ich es komplett umzingelt habe. Da war der nicht. Und in Öhrdorf bin ich mir einigermaßen sicher, weil da war es nämlich auch nicht. Und was ich nicht in Podcast-Form bisher verewigen konnte, die Tatsache, also am Montag war noch großer Abbau, ja, weil ich habe ja den Aufbau schon, ich werde den Aufbau dokumentiert haben. So, und beim Abbau, also Montag war noch großer Abbau, als ich da geguckt habe vormittags. Und ursprüngliche Ansage war, naja, also bis Montag ganz spät abends wären sie weg. So, aber Dienstag standen da noch die Zaunteile außenrum. Waren zwar nicht mehr vollständig, also es gab schon einige Lücken im Zaun, aber es stand da noch erstaunlich viel Zaun dafür, dass da eigentlich nichts mehr hätte sein sollen. Aber ja, und Mittwoch waren sie dann wirklich weg. Alles, was da noch übrig geblieben ist, ehemalige Feuerstellen, ein paar Reste von Stroh, was sie nicht eingesammelt gekriegt haben, weil sie sonst ihr Stroh nämlich alles wieder mitgenommen haben. Und ja, so ein paar Schlammspuren. Aber ja, so. Oder anders ausgedrückt, die MPS-Saison dieses Jahr hat tatsächlich als Samo-Aufnahme Wochenende Hohenwestedt das beste Wochenende gegeben. Ist schon irgendwie schräg, weil Hohenwestedt ja eigentlich ursprünglich gar nicht groß in der Pipeline steckte. Aber hey. So, und dann hatte ich gestern auch noch Augenarzttermin. Der ging erstmal damit los, dass die eine Praxishilfe da drauf bestanden hat, mich doch nochmal automatisch auszumessen. Ja, gut, also rechtes Auge kriegte die Automatik auch noch ganz gut hin. Da haben wir dann auch Visustests gemacht, da habe ich dann es tatsächlich geschafft, die 100% zu schaffen. Ich war ja total überrascht, beziehungsweise was ich dann erstmal dachte, so, ach du Scheiße, rechts ist schon wieder bei 100%, das kann eigentlich nur heißen, das linke Auge ist komplett wieder im Arsch. Weil das letzte Mal 100% rechts hatte ich eigentlich, als ich gerade frisch aus dem Krankenhaus rausgekommen war und das linke Auge halt noch nicht wieder funktionierte. Aber ja, das linke Auge, das hat dann die Ärztin mit so einer Hochhalttafel, als ich drauf bestanden habe, dass ich da auch nochmal wissen will, was das denn jetzt gerade noch so an Sehfähigkeiten hat, ausprobiert und ein 1/25, was 4% sein dürften, ist da noch drin. Viel ist es nicht, echt nicht. So, Augendruck hat sie dann auch gleich noch gemessen, links 14, rechts 16 oder anders ausgedrückt, der Augendruck ist mit den Duotraf-Tropfen sowas von im Griff. Da habe ich mich dann auch noch beschwert, dass der Duotraf-Quark, dass vor allen Dingen der Beta-Blocker mir überhaupt gar nicht gefällt. Aber gut, das hat noch ein bisschen gedauert, bis sie darauf dann eingegangen ist. Und ja, dann hat sie sich auch nochmal den Augenhintergrund angeguckt, also Auge halt groß getropft, Riesenpupille, hui, eingeguckt und meinte, ja, das, was ihre Kollegin ihr da aufgeschrieben hat, das stimmt. Also die Netzhaut droht bei jeder Gelegenheit damit, sich wieder abzulösen, sobald man das Öl rausnimmt. So. Oder anders ausgedrückt, ups. So, nachdem wir allerdings den Druck ja gerade richtig gut im Griff haben, weil 14 ist nun wirklich ein Wert, der ist noch nicht mal mehr erhöht. Der ist ja sogar niedriger als rechts, wo ich gar nichts tue am Augendruck. Aber ja, so, gut, da habe ich mich nochmal über das Duotraf-Zeug beschwert, weil Beta-Blocker macht unglücklich. Da ist sie dann erstmal irgendwie Kollegin fragen gegangen. Kollegin hat ihr irgendwelche Informationen gegeben, was darauf hinaus lief. Also es gibt irgendwie Kombipräparate, haben alle einen Beta-Blocker mit drin. Und wenn ich ausgerechnet den Beta-Blocker loswerden will, heißt das effektiv zwei verschiedene Tropfen. Und dann hatte sie da im Schrank irgendwie ein Präparat. Dann haben wir mal in die Nebenwirkungsliste reingeguckt und da war eine seltene Nebenwirkung Depression. Ja, da habe ich gestern zu Hause auch nochmal nachgeguckt. Ja, also bei dem Duotraf-Zeugs steht bei Depressionen nicht dran, wie häufig das ist. Unbekannt. Aber so also ist dann auf selten abzudaten. Nun ja. Plus, was dann passiert wäre, dass ich halt einen Folgetermin in 2 bis 3 Wochen bekommen hätte, um eben zu gucken, ob der Druck dann immer noch im Griff ist. Da habe ich dann gesagt, okay, ich verzichte dann doch drauf, das Duotraf abgesetzt zu bekommen, weil, wenn ich das Duotraf behalten kann, dann darf ich Anfang Dezember erst wiederkommen. So, oder anders ausgedrückt, mal wieder 3 Monate Ruhe. Also 84 Tage ohne. Ja, gut, das habe ich dann genommen und habe mich dann gegen eine Ablösung von dem Duotraf-Zeug entschieden. Weil, also ich meine, wenn ich dann irgendwie das nächste Medikament nehme, was dann auch wieder schlechte Stimmung macht, da habe ich dann gar nichts gewonnen. Plus 2 verschiedene Tropfen, die 15 Minuten Abstand zwischeneinander haben wollen. Das macht die ganze Sache dann zu einem administrativ nochmal schwierigeren Ding. Ich habe also insbesondere mit dem MPS-Wochenende sowieso schon meine Schwierigkeiten gehabt, abends meine Tropfen reinzuwerfen. Weil am Samstag war ich um 19:40 gehen hier die Alarme los. Da war ich noch vor der Bühne, habe bei Faun zugeguckt, die ich irgendwie, naja, also es war halt so irgendwie Müsli-Musik. Da hat es irgendwie nicht gerockt. So, plus, ich hatte ja immer noch das Problem, dass ich letztes Jahr rausgekriegt hatte, sobald die Sonne untergeht, sehe ich nichts mehr. Und dann möchte ich nach Möglichkeit schon durch den Wald durch sein, um dann wieder da zu sein, wo die Straßen auch beleuchtet sind. Und entsprechend hatte ich danach geguckt, okay, 20:05 war, glaube ich, irgendwie der früheste Zeitpunkt, wo der Sonnenuntergang rumliegen sollte. Und habe mich dann entsprechend rechtzeitig aus dem Staub gemacht. Das ging dann auch, als ich unterwegs war, ist die Sonne dann gerade auch runtergegangen. Aber ja. Und ja, also jetzt habe ich jedenfalls Termin 1. Dezember wieder. Das reicht mir dann auch beim besten Willen wirklich. Also häufiger muss es nur echt nicht sein. So spannend ist das nicht. Und da habe ich auch drauf bestanden, dass sie dann aber auch den Netzrad nochmal wieder anguckt. Nicht, dass da sich irgendwas entwickelt. Vor allen Dingen, was es ja nicht gibt, irgendwie einfache Methode, da ein Foto von zu machen. Also da gibt es zwar wohl irgendwie, er meinte sie, es gibt da diese Optomap-Dinger. Das ist allerdings bei Ihnen in der Praxis ist es eine Igel-Leistung. Will heißen, darf ich selber zahlen. Oder die andere Alternative wäre mal im Krankenhaus, wenn die da so ein Ding rumstehen haben, dann läuft das da und da buchen wir unter ferner Liefen ab. Weil das Gerät steht halt da und das Gerät zu benutzen kostet eigentlich nicht wirklich was. Und nachdem die Krankenhäuser ja sowieso nicht mehr einzelfallbezogen abrechnen, sondern per, wie heißt das, Disease-Related Groups, da rechnen sie halt irgendwie einen Blinddarm pauschal als so und so viel Euro ab. Ja, und da ist dann halt auch irgendwie irgendwelche Netzhautuntersuchungsgeschichten ist da eine Pauschale für. Und ja, ob die dann da einen in so ein Optomap reingucken lassen und da knipsen, Foto mitmachen, das ist dann deren Sache. Aber ja. So, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es ein Stück Musik, was ich mit besonderer Genehmigung durch den Musiker in die Musikecke schieben konnte. Nicht, dass es mich daran gehindert hätte, es nicht sonst doch nochmal irgendwie zu spielen, aber ja, ich habe die besondere Genehmigung. Nämlich John McLean Allen, Slow Air / Hornpipe heißt es, zumindest laut iTunes, auf der CD Stand Easy, 4 Minuten 15 lang und stammt eben von jener CD Stand Easy mit Erlaubnis. Ist dann gefolgt von dem offiziellen Game of Thrones Intro. Und wenn ihr das offizielle mit der Rockversion von letzter Woche vergleicht, werdet ihr feststellen, dass es einen Grund hat, dass ich die Rockversion in 280 renominiert habe. Ja, so, genau. Und das kriegt ihr dann auf die Ohren. Dann habe ich es, ich kann ja mal hochscrollen, ob Teil 3 grün ist. Teil 3 ist sowas von grün. Scroll, scroll, Teil 2 ist grün. Scroll, scroll, Teil 1 ist auch grün. Mensch, dann hätte ich es ja mal wieder geschafft. So, dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Kann mich einfach mal schon wieder umdrehen in Richtung U-Bahn. Die um 11.59 Uhr, wenn mich nicht alles täuscht, fahren dürfte. Aber ja, so, und genau, dann drohe ich damit, dass ihr mich schon sehr demnächst wieder hören könnt. Weil ich habe ja beim MPS-Aufbau die Woche regelmäßig bin ich da rumgelaufen. Und habe da zugeguckt und habe da nämlich auch ein Aufnahmegerät dabei gehabt und dem dann auch Dinge erzählt. Ja, das ist dann mal ein Podcast mit relativ wenig Inhalt, dafür dann mehr so Rumgewusel. Aber hey, ich wollte ja noch eine Nummer unterbringen irgendwo, eine Podcast-Nummer. Die gibt es dann nämlich in der kommenden Woche, wobei ich mich jetzt noch nicht endgültig geeinigt habe, an welchen Tagen ich da was rauslasse. Wenn ich ganz gemein zu euch bin, dann an den Aufnahmetagen Montag, Mittwoch und Donnerstag. Aber gut, das muss ich mal gucken. 55. Jawohl. So. In 21 Kilometern gibt es Präzipitation. Das ist mir aber Hupe. Stimmt, der 12-Uhr-Regen. Ha. Ja, so. Und dann drohe ich also damit, dass ihr mich schon in der kommenden Woche wieder hören könnt. Auch wenn die Aufnahme dann nicht taufrisch ist. Und ansonsten dann halt in ungefähr ziemlich genau wieder einer Woche, wenn ich dann den nächsten richtigen Podcast wieder aufnehme. Vorausgesetzt, es kommt nichts dazwischen. So, und genau, dann könnt ihr mir noch wieder irgendeine Form von Feedback zukommen lassen. Zum Beispiel mir eine Mail schreiben an compiblog@google.com, im compiblog.de compot 281 Teil 3 einen Kommentar hinterlassen, @compot bei Twitter anschreiben oder bei Google Plus mich erwähnen. Das waren dann auch schon die Möglichkeiten. Warum so bleibt die Stimme denn am Ende oben? Ja, so, und dann viel Spaß mit John McLean Allen und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.